Ein Thema, das uns alle betrifft. Die aktuellen Herausforderungen und Chancen der Transformationsfinanzierung. In einer Zeit, in der sich die Welt so schnell verändert wie nie zuvor, ist es von entscheidender Bedeutung, sich mit den richtigen Investitionen auf die Zukunft vorzubereiten. Genau darum geht es in diesem Podcast, in dem wir mit einem Experten rund um Transformationsfinanzierung sprechen und der unter anderem Lösungen für eine assetbasierte Finanzierung von Zukunftsvorhaben aufzeigt.
Kriege, Krisen, kaputte Lieferketten. Für Unternehmen waren die Zeiten schon mal einfacher. Dabei stehen sie selbst vor jeder Menge Herausforderungen. Digitalisierung und Investitionen in Nachhaltigkeit stehen hier an erster Stelle. Auch der Zugang zu Bankkrediten ist schwieriger für sie geworden. Doch es gibt Finanzierungsalternativen. Genau darüber spreche ich mit Kai Eberhardt, Geschäftsführer der Deutsche Anlagenleasing DAL. Mein Name ist Arno Markowski und ich freue mich auf unser Gespräch. Hallo, Herr Eberhardt.
Hallo, Herr Markowski.
Herr Eberhardt, was ist aus Ihrer Sicht denn die größte Herausforderung, mit der die Unternehmen derzeit konfrontiert sind?
Also nach meiner Einschätzung ist die größte Herausforderung, dass es im Moment ganz viele Unsicherheiten gibt und diese Unsicherheiten insbesondere zu einer natürlich sehr schwierigen Unternehmensplanung führen. Was meinen wir mit Unsicherheit? Sie hatten das ja gerade schon mal angedeutet. Wir hatten Corona-Krise, wir hatten Ukraine-Krieg. Das heißt, wir haben sie sogar noch. Wir haben Energiekrisen und. Und das Umfeld von Unternehmen, also Banken, Geschäftspartner, erwarten ja von den Entscheidern eigentlich immer eine sehr verlässliche, valide Planung. Und wenn man mal ehrlich drauf guckt, das war in den letzten 3-4 Jahren ziemlich schwer möglich, weil sich so viele Dinge ständig und regelmäßig verändert haben. Und ich glaube, also diese schwierige verlässliche Unternehmensplanung, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung für die Unternehmen heute.
Mhm. Aber wie konkret müssen die Unternehmen denn darauf jetzt reagieren? Vor welchen Aufgaben stehen sie denn genau?
Ja, wir haben einmal die globalen Themen, die hatte ich ja gerade schon mal angedeutet, also Corona, Ukraine, Energie etc. etc. Wir haben allerdings auch noch natürlich ganz individuelle Themen, die diese Unternehmen treffen. Ich nenne mal ein paar Stichworte. Digitalisierung ist ja fast schon eine Veränderung der Unternehmenskultur. Wir haben Veränderungen der Arbeitsmodelle, also New Work, führt ebenso zu Veränderungen in Unternehmen. Wir haben das Thema, Sie hatten es ja gerade auch schon gesagt, Herr Markowski, Lieferkettenengpässe. Was heißt das eigentlich, wie ich mich als Unternehmen darauf ausrichten muss? Wir haben, und da kommen wir vermutlich ja im Rahmen unseres Interviews noch dazu, Nachhaltigkeitsthemen, wo Unternehmen quasi gedrängt werden, auch zu investieren. Und das ändert sich, ich will nicht sagen täglich, aber das ändert sich wahnsinnig schnell. Und das noch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich eine ziemlich große Inflation hatten, gerade im abgelaufenen Jahr. Und jetzt gerade auch in diesem Jahr natürlich Rezessionsängste haben. Und wenn man dieses Ganze zusammennimmt, ich hatte das ja schon mal gesagt, Planung und ganz konkrete Themen, die Unternehmen heute, denen sie ausgesetzt sind und die sie lösen müssen. Und das vor dem Hintergrund Inflation, Rezession, das ist wirklich eine große, große Herausforderung, wie wir sie wahrscheinlich selten in den vergangenen Jahren hatten.
Das heißt, es sind ganz schön viele Probleme, die die Unternehmen sozusagen gleichzeitig lösen und bewältigen müssen. Aber wie kann denn in so einer komplizierten Lage die Liquiditätssicherung gelingen? Denn ich meine, die Unternehmen müssen ja auch ihren laufenden Verpflichtungen nachkommen.
Ja, da haben Sie, glaube ich, schon fast das Wichtigste angesprochen, was Unternehmen sicherstellen müssen, das ist die Liquidität. So, damit meine ich insbesondere natürlich die kurz- und mittelfristige Liquidität. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Die sind natürlich alle nicht neu. Ich nehme mal so Themen wie Zahlungszielmanagement. Einmal gegenüber den Lieferanten, möglichst lang, gegenüber den Kunden, möglichst kurz. Das ist ein wichtiger Punkt. Wir müssen bestehende Linien ausschöpfen. Das ist aber natürlich wieder eine Kostenposition, die es bei Unternehmen verursacht. Es wird sicherlich auch dazu kommen, dass neue Finanzierungsformen wieder in den Fokus geraten. Ich nehme mal so ein Thema wie Factoring, wo man ja insbesondere in diesen Zeiten, wo es um starke Liquidität geht, auch eine erhöhte Nachfrage feststellt. Und am Ende heißt das natürlich auch Fixkosten reduzieren. Und das macht sich natürlich in vielen Unternehmen an Sachkosten, aber auch an Personalkosten fest. Also das sind mal so 4-5 Themen, die, glaube ich, ganz besonders wichtig sind, sie zur Liquiditätssicherung heute auf dem Schirm zu haben.
Sie haben als neue Finanzierungsform auch Factoring genannt. Was ist denn das eigentlich genau?
Ja, Factoring ist ja der Verkauf von Forderungen, die man hat. Und die Forderungen verkauft man an eine Factoring-Gesellschaft und bekommt dafür die Liquidität. Also das ist ein Instrument, was natürlich in Zeiten, wo man Liquidität benötigt, neben, ich sag mal, einer Hausbankverbindung, auch ein wichtiges Instrument der kurzfristigen Finanzierung ist.
Also Sie haben es gerade angesprochen, viele Geschäftsmodelle stehen vor einem tiefgreifenden Wandel, müssen nachhaltiger werden, müssen digitaler nehmen werden. Wie lässt sich diese Transformation denn eigentlich bewältigen?
Ich glaube, dass die Transformation eine hohe Aufmerksamkeit in Unternehmen verlangt. Das kann nicht ebenso mitgemacht werden. Dafür ist dieses Thema wirklich zu dominant und zu zentral. Und das heißt, es muss auch aufbauorganisatorisch in Unternehmen verankert werden. So, und wichtig auch, dass die Mitarbeitenden in Unternehmen spüren, dass diese Transformation auch von der Unternehmensleitung gewünscht ist. Deswegen sprach ich auch Aufbauorganisation an.
Können Sie das anhand von einem Beispiel erklären?
Ja, ich glaube, fast in allen Unternehmen stellt sich ja im Moment die Frage, wie energieeffizient sind eigentlich meine Gebäude? Wo muss ich und wie muss ich investieren, um möglicherweise den CO2-Ausstoß zu reduzieren? Ein Punkt, den alle Unternehmen haben, ist die Nutzung regenerativer Energien. Also auch Umstellung von konventioneller auf regenerative Energiennutzung. Und am Ende, und das kennen auch viele, möglicherweise der Zuhörer, ist die Umstellung der Dienstwagen auf E-Mobilität. Da bedarf es einer Konsequenz, dass auch die Mitarbeitenden merken, die Unternehmen meinen es ernst. Das ist natürlich kein Prozess, der von heute auf morgen geht, aber den muss man einleiten. Und ganz, ganz wichtig, man muss die Stakeholder, also die Gremien, die Geschäftspartner, die Banken, immer im Dialog belassen und dass die auch spüren und merken, dass man an dieser Umsetzung der Transformation nachhaltig festhält. Und am Ende, Transformation kostet halt Geld. Und da kommen wir wieder auf den ersten Punkt. Bei den ganz vielen Herausforderungen, die wir im Moment haben, ist natürlich auch eine Frage, wie setze ich die Prioritäten?
Sie haben als DAL in einer großen Studie von FAZ Business Media und des Magazins Finance untersuchen lassen, vor welchen Finanzierungsherausforderungen die Unternehmen hierzulande eigentlich stehen. Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse?
Ja, das war ziemlich interessant, wenn man mal so eine externe Studie beauftragt, weil man hat ja sonst immer so ein eigenes Bild nur in dem Dialog mit seinen Kunden. Und hier ist eigentlich deutlich geworden, dass viele Unternehmen auf ihr Unternehmen bezogen viel optimistischer sind, als man das immer so gesamtwirtschaftlich einschätzt. Alle reden von Rezession und Kaufkraftverlust, aber das eigene Unternehmen und die Erwartungen sind eigentlich positiver und optimistischer. Und was auch rausgekommen ist, dass Investitionen einfach erfolgen müssen. Da spielt am Ende auch gesellschaftlicher Druck, so will ich das mal nennen, oder Regulatorik, Stichwort ist vielleicht mal Nachhaltigkeitsberichterstattung, spielen einfach eine gewisse Rolle. Und dann hat man auf der anderen Seite, was die Finanzierung angeht, natürlich auch ein bisschen Angst vor Verknappung von Finanzierungsmitteln. Ja, das ist ein Spagat. Ich muss investieren, möchte auch, will auch. Ich gucke auch ziemlich optimistisch auf meine Entwicklung im Unternehmen. Gesamtwirtschaftlich sieht es aber ein bisschen anders aus. Und da ist natürlich die große Sorge bei den ganzen Themen, die man hat im Moment in Unternehmen. Wir hatten das ja gerade mal angedeutet, dass es wirklich zu einer Finanzierungsverknappung führt und diese wichtigen Investitionen auch gar nicht geleistet werden können. Und das ist schon, finde ich, nochmal diese Studie auch mal eine sehr wichtige Erkenntnis und Eindrücke, die eigentlich unsere Einschätzung unterlegt.
Herr Eberhardt, die Frage ist ja, wo können die finanziellen Mittel herkommen, um diese tiefgreifende Transformation zu bewältigen? Ich meine, es gibt Förderkredite und Zuschüsse der öffentlichen Hand zum Beispiel. Wie lassen sich diese Förderungen denn in die Finanzierung einbauen?
Viele Unternehmen verfügen ja über Jahre eigentlich über gewachsene Bankbeziehungen. Und das ist gerade in diesen Zeiten sehr, sehr wichtig. Diese Bankbeziehungen bringen natürlich dann auch Partner mit ins Spiel, wie Factoring- oder Leasinggesellschaften. Und hier gilt es einfach, diesen Instituten gegenüber transparent und offen kommunizieren. Und das ist natürlich die Schwierigkeit der Planbarkeit. Das hatten wir ja schon angedeutet. Fördermittel können sich einbauen in Finanzierungen, sind natürlich auch wichtig, wenn man Förderungen bekommt, dass man sie in Anspruch nimmt. Allerdings haben wir auch festgestellt, dass sich da auch kurzfristig Änderungen ergeben könnten. Wir hatten das ja gerade Ende letzten Jahres bei der E-Mobilität festgestellt.
Interessant ist ja, dass die eigentliche Lage ja offenbar besser ist als die Stimmung in den Unternehmen. Wie erklären Sie sich diesen Widerspruch denn?
Ich glaube, es ist natürlich auch so ein bisschen in der DNA von Entscheidungsträgern, dass sie natürlich die Aufgabe und die Herausforderung haben, ihr Unternehmen auch mal in ein bisschen schwierigeren Zeiten gut durch diese Zeiten zu lenken. Und ich glaube, da ist der Optimismus immer auch ein bisschen notwendig, damit das gelingt und damit man auch immer wieder die Motivation und den Mut hat, auch hier erfolgreich zu sein. So würde ich das begründen.
Wir wollen ja über Finanzierungsalternativen sprechen. Deshalb reden wir mal über Leasing. Davon haben die meisten Menschen schon mal gehört und es gehört zu ihrem Kerngeschäft. Und viele Unternehmen nutzen das tatsächlich als Finanzierungsalternative und dabei vor allem das Modell Sale and Lease Back. Wie funktioniert das denn?
Ja, ich will vielleicht, Herr Markowski, erlauben Sie mir, bevor ich noch mal kurz erkläre, wie es funktioniert. Sie sagten gerade Leasing. Warum auch immer wird das ganz oft noch als neue oder alternative Finanzierungsform angesehen. Faktisch gibt es dieses Produkt in Deutschland schon seit mehr als 60 Jahren. Die Kaufargumente für Leasing sind immer sehr, sehr unterschiedlich. Jetzt haben Sie mal die Frage nach Sale and Lease Back gestellt. Viele Unternehmen verfügen ja über hohe stille Reserven. So, und diese stillen Reserven, das sind ja Unternehmenswerte. Das sind Unternehmenswerte, die schlummern. So, diese Unternehmenswerte haben sich Firmen geschaffen. Warum soll man nicht diese Firmenwerte, die sie sich selbst geschaffen haben, warum soll man die nicht mal heben in Zeiten, wenn man sie benötigt? Natürlich muss man da steuerliche, wirtschaftliche und rechtliche Fragestellungen lösen und insbesondere natürlich auch die Hausbank, über die man in der Regel ja hat, die auch eng einbinden. Aber eigentlich ist in Zeiten wie diesen, wo man, wie gesagt, Kreditverknappung, Angst davor hat oder vermutet, auch die Liquidität erhöhen muss, ist eigentlich die Frage, wie kann ich stille Reserven steuerrechtlich, wirtschaftlich optimiert heben, ein wichtiges, ich nenne es mal Kaufargument. Und um Ihre Frage zu beantworten, wie funktioniert eigentlich Sale and Lease Back? Ich verkaufe ein Wirtschaftsgut, sehr oft ist es dann auch eine Immobilie, weil wir da halt relativ hohe stille Reserven haben. Gleichzeitig sichere ich mir aber die Nutzung dieser Immobilie über die Laufzeit des Leasingvertrages, in der Regel bei einer Immobilie 15 bis 20 Jahre. Und zum Dritten sichere ich mir wieder auch die Rückerwerbsmöglichkeit. Das heißt, nach Ablauf der Leasinglaufzeit habe ich über ein Ankaufsrecht die Gelegenheit, diese Immobilie zurückzuerwerben. Das heißt, ich gebe sie für einen bestimmten Zweck, also Hebung der stillen Reserven und Liquiditätsschöpfung, gebe ich sie rechtlich ab, sichere mir aber die Nutzung über die Laufzeit und sichere mir hinten, und zwar zu einem Preis, der heute schon definiert ist, die Rückerwerbsmöglichkeit. Und deswegen ist es immer interessant, neben klassischen Darlehen, wenn man über stille Reserven verfügt, auch diese Alternative mal in Erwägung zu ziehen. Gerade in diesen Zeiten ist es eigentlich ein Instrument, was sich nochmal erhöhter Nachfrage bedient als vielleicht in Hyperzeiten.
Ja, wobei Sale and Lease Back ja auch nicht das einzige interessante Finanzierungsinstrument ist. So wirklich spannende Möglichkeiten ergeben sich auch durch Financial Warehousing. Was genau ist das denn?
Beim Financial Warehousing geht es ja um die Frage, wie finanziere ich eigentlich mein Umlaufvermögen? Wir hatten gerade beim Sale and Lease Back eher ein langfristiges Finanzierungsinstrument. Beim Umlaufvermögen geht es ja eher um kurz- und mittelfristig. So, und hier hatten wir ja in den letzten Jahren einen großen Fokus auf Just-in-Time-Produktion. Das heißt, Unternehmen haben ganz bewusst versucht, ihr Umlaufvermögen runterzufahren und damit natürlich auch die Finanzierung ihres Umlaufvermögens. Jetzt haben wir ja durch Lieferkettenprobleme festgestellt, dass das nicht optimal sein kann, sondern dass man eher wieder dazu übergeht, Lager aufzubauen. Es ist ein klarer Trend in diese Richtung, um damit auch eine gewisse Unabhängigkeit von Lieferanten zu schaffen. Und bei dieser Frage dann zusätzlicher Lageraufbau und die damit begründeten Investitionen kann neben einem Bankkredit auch Financial Warehousing in Frage kommen. Im Prinzip ist es nichts anderes als eine fest zugesagte Linie über eine Laufzeit von, ich sag mal, 3, 5 oder 7 Jahren. Und das gibt einem ja die Sicherheit, innerhalb dieser Laufzeit auch immer auf diese Linie zugreifen zu können. Vergleichbar mit Sale and Lease Back ist, dass beim Financial Warehousing das Eigentum eher bei einer Leasinggesellschaft liegt, dass aber die Nutzung des Lagers, ähnlich wie beim Sale and Leaseback, die Immobilie, immer auch voll beim Kunden liegt. So, das heißt, ich habe eine große Unabhängigkeit von der Finanzierung, ich habe auch eine Unabhängigkeit von der Nutzung. Und deswegen ist das gerade in diesen Zeiten, wo sich, wie gesagt, Umlaufvermögen aufbaut, eine interessante Finanzierungsalternative, die im Übrigen, je nachdem, auch zu einer Ratingverbesserung führen kann.
Herr Eberhardt, jetzt haben wir viel über die Herausforderungen gesprochen, vor denen Unternehmen im Moment stehen. Welchen Beitrag leistet die DHL denn selbst zur Transformation und zur Nachhaltigkeit?
Also wir haben, ich sprach ja vorhin mal darüber, wie wichtig das ist, auch Signale in die Organisation und zu den Stakeholdern zu tragen. Wir haben das für uns schon vor 2 bis 3 Jahren als wichtiges Prinzip in die Geschäftsstrategie gepackt. Und das macht sich an 2 Themen, wird das deutlich. Ich will das gerne beschreiben. Einmal im Betriebsmodell. Also wie arbeitet eine DHL? Da haben wir so Themen wie papierlöses Büro. Wir haben die Nutzung von Geothermie. Und ich hatte das ja auch gerade schon mal angedeutet. Wir haben uns entschieden, konsequent auf E-Mobilität umzustellen. Und zwar ab heute schon. Und das ist etwas, wo der ein oder andere Mitarbeiter gesagt hat, hoppla, die meint's wirklich ernst. Aber nur das führt dazu, dass man auch eine gewisse Verlässlichkeit nach außen ausstrahlt, dass einem die Transformation und Nachhaltigkeit wert ist. Und es auch das S in ESG, ja, wir sprechen ja ganz viel von ESG-Rating und Environmental Social Governance. Und da ist das S zum Beispiel Sportangebote für Mitarbeiter. Auch da stellen dann Mitarbeiter fest, wir meinen es ernst. Das ist mal die Betriebsmodellseite. Im Geschäftsmodell und dem, was wir letztendlich an Geschäft machen, auch da stellt man es fest. Wir haben im Immobilienbereich ganz viele Anfragen, energetische Sanierung für unsere Kunden. Wir haben etwa 900 Objekte im Bestand. Wir haben in unserem Zielmarkt Infrastruktur und Versorgung ganz viel erneuerbare Energien, die wir finanzieren. Zum Teil beteiligen wir uns auch selbst mit eigenem Geld an diesen EE-Anlagen, werden also selbst fast auch Betreiber. Wir sind dort ein Kompetenzcenter im Sparkassenverbund. Und last but not least, in unserem Zielmarkt Transport und Logistik finanzieren wir die Transformation von der Dieseltechnologie auf die E-Technologie, was ja viele Unternehmen, auch die Deutsche Bahn zum Beispiel, macht. Dort sind wir aktiv. Und deswegen ist für uns, ich will das gerne abschließend nochmal sagen, sowohl im Geschäfts- als auch im Betriebsmodell haben wir ganz, ganz viele Bausteine aufgenommen, wo jeder, und das ist uns wichtig, sagt, die DHL meint es ernst und ihr ist es wichtig. Und auf der anderen Seite versprechen wir uns natürlich auch Geschäftsmöglichkeiten davon, ehrlicherweise, weil natürlich wir an Kundenbedürfnissen uns ausrichten. Und ich glaube, das ist gerade deutlich geworden, dass die Kundenbedürfnisse genau auch in diese Richtung gehen. Transformation, Nachhaltigkeit, das kann nicht und darf nicht ausgeblendet werden.
Also ich finde es schon mal sehr beeindruckend und es klingt auch, als hätten Sie noch einiges vor sich. Ich habe ebenfalls einiges dazugelernt. Vielen Dank, Herr Eberhardt, und bis zum nächsten Mal.
Gerne, Herr Markowski. Vielen Dank.